HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Mein Gast heute an diesem Sonntag, sie liebt es einfach zu spielen. Auf Teppich, auf Sand. Sie ist eine der größten Sportlerinnen unseres Landes. Eine echte Kämpferin ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Nichts, ich glaube fast nichts, kann diese Frau unterkriegen. Egal ob Verletzungen oder extrem schwere Gegnerinnen. Andrea Petkovic im HR3 Sonntagstalk möchte ich heute mit ihr natürlich einen Einblick wagen in die Welt des Profisports, insbesondere dem der Tennisspielerinnen, aber eben auch erfahren, wie es einer Frau geht, die hier neu angekommen ist in diesem Land, die in zwei Welten aufgewachsen ist und mittlerweile die ganze Welt erobert hat. Also ist Tennis so ein bisschen was, wie soll man das sagen, ja, so eine Art Pflaster fürs Leben. Vielleicht finden wir eine ganze Menge Antworten aufs Leben. Ich freue mich auf Andrea Petkovic und auf euch, dass ihr dabei seid bis 12 Uhr heute im HR3 Sonntagstalk. Guten Morgen!
HR3 zu Hause in Hessen.
Wir sind ja auch zusammen jetzt die nächsten zwei Stunden hier im HR3 Sonntagstalk. Mein Gast heute hört normalerweise diese drei Worte sehr gerne. Spiel, Satz und Sieg. Sie ist ein Star auf dem Tennisplatz, eine Sportmoderatorin, eben auch mal ab und zu im ZDF und jetzt auch Buchautorin. Ich freue mich sehr, dass sie heute mal zwei Stunden mit mir über meine Lieblingssportart sprechen kann. Guten Morgen, liebe Andrea Petkovic.
Ja, hallo Bärbel. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, hab dich ja jetzt eben abgeholt am Empfang. Da warst du ein bisschen sprachlos und das kennt man von dir ja eigentlich nicht, ne?
Ja, ich habe eben gesagt, du hast mich gefragt, vorher fühlst du dich willkommen? Ich so, also du hast mich persönlich unten am Empfang abgeholt. Wie soll man sich da nicht willkommen fühlen? Also das werde ich mir jetzt angewöhnen, auch als Sportmoderatorin demnächst alle meine Gäste persönlich abzuholen. Das hat ja einen guten Flair.
Ich muss mich wahrscheinlich bei meinen Eltern bedanken. Es ist natürlich gute Erziehung, aber ich wollte dir natürlich auch den roten Teppich aufrollen und bin schon in den Morgenstunden hin und her gelaufen. Und du kommst vom Training. Trainierst du auch sonntags morgens?
Ja, ich komme direkt vom Training. Also sonntags versuche ich ein bisschen weniger zu machen und vielleicht nur ein Stündchen Bälle zu schlagen am Morgen. Mhm. Aber es tut dann schon gut, den Kreislauf in und man muss auch einfach sagen, wenn man so lange Sport gemacht hat, wenn man nichts macht, fühlt sich der Körper fast schlechter an, als wenn man sich wenigstens ein bisschen bewegt.
Was ist schlecht anfühlen bei dir?
Ich so
glaube, wir reden auf unterschiedlichen Levels, wenn ich mal kurz an mein Hüftgold hier packe. Ja, ich will ja immer, aber du musst ja.
Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen verzwickt bei Sportlern, dass wir müssen immer und wenn wir dann mal nicht müssen, dann wollen wir auch nicht, aber eigentlich fühlt sich dann der Körper echt schlecht an.
Und wo mehr was sind das für Symptome, wenn du sagst, schlecht
anfühlen? Also es ist einerseits, dass der Blutdruck total niedrig ist, weil einfach der Kreislauf nicht angeregt wird. Das heißt, man fühlt sich schlapp und müde und will die ganze Zeit schlafen. Und andererseits ist der Sportlerkörper einfach Spannung in den Muskeln gewöhnt. Und wenn die Spannung rausgeht, dann kommen eigentlich erst die Schmerzen. Die ganzen Entzündungen, die sowieso im Körper sind, die
das,
Gelenke,
was man nicht wissen will, was du nicht spüren willst.
Genau, das kommt dann raus. Und deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, selbst an lockereren Tagen ein bisschen wenigstens ins Schwitzen zu kommen.
Okay, also Muskelspannung ist okay, Hirnspannung sowieso. Du bist mein Gast unter anderem natürlich, weil wir auch über Sport reden werden an diesem Sonntagmorgen, aber auch, weil dein erstes Buch draußen ist. Dazu erstmal Gratulation. Es heißt, zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Es sind Erzählungen und es ist eigentlich ja so, dass du auch in deinem Alter, du bist um einiges jünger als ich, aber trotzdem wenige Dinge zum ersten Mal wahrscheinlich machst. Wie fühlt sich das an, das erste Mal ein Buch herauszugeben?
Also ganz anders als Tennis. Und ich glaube, das ist auch die Krux der ganzen Sache, weil ich war im Tennis immer gewohnt, schnelles Arbeiten, schnelle Resultate. Und Schreiben ist das komplette Gegenteil. Man hat viel mehr Zeit, einerseits zu schreiben, was gut ist, aber man hat auch viel mehr Zeit, drüber nachzudenken, was gut und was auch vielleicht schlecht ist. Mhm. Man hat auch die Möglichkeit, immer wieder zurückzugehen. Das hat man im Tennis zum Beispiel überhaupt nicht. Wenn man was nicht gut gemacht hat, dann hat man die Niederlage am Ende stehen.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel,
genau,
abhaken, nach vorne gucken.
Weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, was man einfach als Sportler total schnell lernt und auch verinnerlicht. Und beim Buch hast du eben die Möglichkeit, immer wieder nochmal zurückzugehen, nochmal umzuschreiben, nochmal was anders zu machen. Und das ist echt eine Gefahr. Also irgendwann braucht man jemanden, der dann einem auf die Finger haut und sagt,
lass los, André.
Jetzt hör doch mal auf endlich, jetzt sag doch mal, reiß dich zusammen.
Okay, bist du dann so eine Krittlerin, die sagt, okay, diese Formulierung gefällt mir noch nicht, da will ich nochmal zurückgehen, diese Episode aus meinem Leben oder diese Passage muss ich nochmal umformulieren. Also hat dir das Loslassen dann tatsächlich schwer gefallen?
Ja, das ist mir schwer gefallen. Also ich bin auch jemand, der so ins Detail geht. Das heißt, ich habe dann wirklich einzelne Sätze 100-mal umgeschrieben, weil die für mich noch nicht so gepasst haben. Und das ist dann aber zu viel. Das ist dann
Dreck. Warte ab, bis du auf Lesereise bist.
Oh Gott.
Dein Lektorat hat alles durch. Dein Buch liegt vor dir. Und während du liest, wirst du noch denken, warum habe ich das nicht gemerkt? Dieser Satz passt doch einfach nicht. Worum geht's?
Also ich habe es so gemacht, ich wollte keine klassische Autobiografie schreiben. Ich bin geboren, dann habe ich festgestellt, ich kann Tennis spielen, dann wurde ich gut, dann war ich schlecht, dann kam alles dazwischen. Ich wollte so ein bisschen was Neueres ausprobieren, eine neue Art, eine neue Form von Sportlerbiografie. Und deswegen habe ich, Erzählung heißt der Untertitel, das heißt, ich habe Episoden aus meinem Leben genommen und die habe ich dann literarisch verarbeitet. Da geht es teilweise um eine einzige Nacht, manchmal sind es ein paar Monate, manchmal sind es auch Jahre. Und die sollten so einen roten Faden in sich haben. Und ich wollte es so haben, dass jedes Kapitel für sich einzeln gelesen werden kann und abgeschlossen gelesen werden kann. Und dann in der Gänze ergibt es aber so ein Konglomerat meines Lebens und man kriegt einen ganz guten Einblick auf mich und wie ich Sachen sehe, wie ich Sachen angehe. Ja.
Ja, wenn man kochen würde, würde man sagen, es sind viele Zutaten. Also wie du gerade sagst, manchmal sind es nur Fragmente oder kleine Nuancen. Es sind Momente aus einem Leben, was natürlich auch von Höhen und Tiefen geprägt ist, was Momente der Traurigkeit und auch der tiefen Einsamkeit natürlich hat, diesem unbedingten Willen zum Siegen. Und was genau der rote Faden ist dann zwischen all diesen Einzelteilen, das musst du mir gleich erklären, liebe Andrea Petkovic. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Wir machen gleich weiter hier im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Selbst wenn man kein großer Sportfan ist, sondern lieber die Kunst des Couch-Potatos pflegt und vielleicht Sport nur mit der Fernbedienung einstellt, kennt man diesen Namen, Andrea Petkovic. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Tennisspielerinnen. Eine Globetrotterin, eine Einzelkämpferin, eine Leseratte, eine Weltenwanderin und jetzt auch Autorin. Und heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht, heißt das Buch, das du geschrieben hast. Und Nächte, Andrea, können ja so vieles sein. Ruhig, erotisch, aufregend und. Aber von welcher Nacht sprechen wir denn im Zusammenhang mit deinem Buch?
Was ich damit ausdrücken wollte, dass vielleicht was auf der Oberfläche glänzt und scheint und was die erfolgreichen Momente im Leben eines jeden Menschen sind, heißt nicht immer, dass es auch die glücklichsten Momente eines jeden Menschen sind. Und es gibt glückliche Momente natürlich, aber es gibt eben auch Momente, die nicht so glücklich sind. Und zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht, finde ich, das beschreibt so ganz gut, dass da mehr ist, dass es nicht nur Gold ist.
Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber du schließt die Tür des Tages und dann ist man auch ganz schön alleine.
Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort.
Du kannst es gerne benutzen.
Mache ich auch. Und so, wenn du es dann siehst, hörst immer wieder.
Ah, ja. Ruf
dann,
mich an.
Genau, dann sage ich, das hat übrigens Bärbel Schäfer immer mal wieder zu mir gesagt. Aber das ist ein sehr gutes Stichwort. Meine Lektorin hat ganz oft bei meinem Verlag, die haben ganz oft zu mir gesagt, irgendwie ist das so traurig. Aber es ist eigentlich nicht traurig, sondern es ist tatsächlich, wie du sagst, viel Einsamkeit in dem Buch drin, weil Tennissport einfach einsam ist. Und es hat gar nicht damit zu tun, dass ich nicht gesellig bin. Ich habe ganz viele Freunde, ich habe eine tolle Familie, wenn ich zu Hause bin. Aber der Tennissport spielt sich auf Tour ab und ich bin 30 bis 40 Wochen im Jahr unterwegs. Ich habe meinen Trainer und meinen Physio, die mit mir reisen, aber es sind Menschen, die ich dafür bezahle,
dass sie
mit mir Zeit verbringen.
Hey, das sind nicht deine Freunde.
Genau, das heißt, da kann man ganz schön mal ins Schleudern kommen. Die Freundinnen, die ich auf Tour habe, sind gleichzeitig auch meine Konkurrentinnen. Mhm. Also da ist ganz viel Spannung drin, die oft einsam macht. Nach Niederlagen, die anderen Menschen können das nicht verstehen, wie es ist zu verlieren und dann will man nicht mehr raus. Man denkt, jeder guckt einen an und verurteilt einen dafür, dass man es nicht geschafft hat. Und ganz viele dieser Gedanken und diese Art des Lebens auf der Tennistour macht einsam und deswegen zieht sich das, glaube ich, so ein bisschen als roter Faden durch das Buch.
Über diese Tour und all die Stolpersteine und auch die schönen Momente, die die Tour mit sich bringt, wollen wir gleich nochmal reden. Ich will nochmal ganz kurz zurückkommen auf dieses Schreiben. Für Schreiben, das hast du gerade am Anfang Anfang schon gesagt, braucht man ja Sitzfleisch. Ja? Und wenn man auf deinen Insta-Account guckt, sagst du ja immer, okay, auch der Leg Day, ja, du musst dich bewegen, die Muskeln brauchen Spannung. Du bist ja als Sportlerin eigentlich immer in Bewegung. Was hast du denn über dich noch gelernt beim Schreiben?
Also ich habe es immer so gemacht, ich habe nach dem Training mich ins Café gesetzt und habe 2 Stunden geschrieben. Und das war okay.
Das war auch aber diszipliniert. Das ist schon Teil deines Lebens.
Ja, als Sportler, wenn man was lernt, dann lernt man wirklich Disziplin. Und das war aber okay. Also es hat mir teilweise Spaß gemacht, teilweise war es anstrengend. Aber es war irgendwie so zwischen 2 Grenzfeldern, die okay waren. Und dann musste ich ja irgendwann mal mich wirklich hinsetzen und an dem Buch arbeiten. Da habe ich mich 3-4 Wochen in so eine kleine Hütte in einem Wald eingemietet. Wirklich
nee,
so.
Komm, das ist doch jetzt doch, ein Klischee.
Nee, das habe ich wirklich gemacht.
Das hast du bei anderen Autoren gelesen. Ich brauche die einsame Fischerhütte.
Also ich war nicht einsam die ganze Zeit. Nein. Ich hatte Freunde, die da, die immer mal wieder mich besuchen kamen. Aha. Aber ich habe das schon so, ich muss jetzt mir Zeit nehmen und so irgendwie so ein Interview mit Hemingway gelesen. So, das musste ich jetzt auch so machen. Ich gehe jetzt auf Jagd in Afrika. Aber so ein bisschen habe ich das gemacht. Und da habe ich erst gemerkt, wie anstrengend das ist und wie.
Was genau ist anstrengend, dran zu bleiben? Es sind ja jetzt nicht Figuren, die du nur erfindest, sondern du schöpfst ja aus dir und deinem Alltag. Was war genau die Schwierigkeit?
Also ich glaube, was am schwierigsten war, war in diese schwierigen Momente reinzugehen. Also in die Momente, die natürlich für das Buch am ergiebigsten sind, weil das die Momente sind, an denen Menschen an Grenzen geraten, an denen sie emotional, aber auch physisch an Grenzen geraten. Und das waren natürlich die Momente, die ich beschreiben wollte und musste, aber persönlich froh war, sie hinter mir zu haben.
So, nein. Moment, Andrea, du hast es noch nicht. Es ist noch nicht vorbei. Wir gehen gemeinsam gleich nochmal in deine Sportlerwunden.
Genau.
Sorry, du hast das Buch geschrieben. Da müssen wir durch. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Es sind Erzählungen und das erste Buch von Andrea Petkovic. Du bist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Andrea Petkovic ist eine Weltklasse-Tennisspielerin und heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Ab und zu moderiert sie Sportsendungen im ZDF und hat jetzt ein Buch geschrieben. Keine klassische Biografie ist das, eher Erzählungen. Ohne einen Verweis auf Tennis kann ein Buch aber von dir, Andrea, natürlich nicht auskommen. Aber es ist ein Buch, das vielleicht auch Menschen gefällt, die sich nicht mit diesem Sport so intensiv beschäftigen wie du. Denn Tennis scheint in deinem Buch schon mehr als nur ein Sport.
Ich habe wirklich versucht, diesen Tennissport einzubetten ins Leben, in die Gesellschaft, was er mir gebracht hat, warum er mir was gebracht hat, wie er mich manchmal geschädigt hat, so wie uns auch andere Lieben manchmal schädigen können. Und der Tennissport ist eine meiner großen Lieben. Und so habe ich das dann schon auch versucht, metaphorisch ein bisschen aufzuarbeiten, dass jeder was darin finden kann und nicht nur Tennisspieler oder Sportler.
Eigentlich nimmt ein Text wahrscheinlich erst mit auf eine Reise, wenn man sich wirklich öffnet als Autor oder als Autorin. Und wir können alle Masken auflegen. Mhm. Wir wissen alle, wie es ist, so einen kleinen inneren Neoprenanzug anzuziehen, ja, und den anderen daran abperlen zu lassen. Was sind Wunden, die wirklich schmerzhaft sind, um nochmal hinzugucken und sie auch in einem Buch niederzuschreiben? Was war das bei dir, Andrea?
Also ich glaube, was das Schlimmste ist in einem Sportlerleben, ist dieses Nicht-Wissen, habe ich das Beste aus mir rausgeholt? Und dieses, bin ich immer an meine Grenzen gegangen? Wo habe ich nicht genug gegeben? Habe ich vielleicht mehr gegeben, als ich hatte?
Aber wie kann man das wissen?
Das kann man nicht wissen. Und das ist, glaube ich, die Krux der Sache, dass man damit irgendwie zurande kommt.
Aber dann quälst du dich ja mit einer Frage die ganze Zeit, auf die es eigentlich keine Antwort gibt.
Genau. Und ich glaube, man wird erst erwachsen, wenn man das begreift. Wenn du irgendwann begreifst, auf diese Frage gibt es keine Antwort und du musst es einfach so akzeptieren, wie es ist. Und im Schreibprozess, ich habe angefangen, da war ich so 28, 29, jetzt bin ich 32.
Ging ja schnell. Und hast du für Hausarbeit in der Schule auch immer so lange gemacht?
Genau, ja, deswegen bin ich Sportlerin geworden dann am Ende. Aber da, ich merke richtig die Unterschiede zwischen, als ich anfing zu schreiben und dann später, als ich begriffen habe, auch mit dem Schreiben, ich näher mich immer an, aber auf den wirklichen Kern des Dinges komme ich nicht, weil es geht nicht, es gibt's nicht.
Und blöffen kannst du nicht auf dem Platz und kannst du eigentlich auch nicht beim Text.
Ich glaube, man kann es, aber ich glaube, dass die Leute ein sehr, sehr gutes Gespür haben und das total merken. Und das ist, glaube ich, das, was man sich bewusst werden muss. Man kann blöffen, man kann versuchen, jemanden darzustellen, der man nicht ist, oder man kann versuchen, performativ an Sachen heranzugehen, aber die Leute merken das. Und die wissen vielleicht nicht, was es ist, und die können nicht sagen, oh, dieser Satz war es, der irgendwie nicht authentisch rüberkam, aber die spüren das. Und deswegen war mir ganz wichtig, verletzlich zu sein, ehrlich zu sein und in den Tiefen meiner Seele herumzugraben. Und deswegen war das auch ein anstrengender Prozess.
Ja, gut. Wenn man die Schaufel erstmal auspackt, dann ist es natürlich so. Man fängt an zu graben und dann gibt es ja eigentlich auch kein Ende. Ne? Ja. Da muss man sich dann auch wieder stoppen. Und was natürlich auch eine Rolle spielt in deinem Buch, ist die Familie, ist eben auch Herkunft. Mhm. Und du schreibst, meine Eltern waren einfache, hart arbeitende, intelligente Menschen, die sich von Armut und Krieg befreit haben, die ihre Familien, ihre Vergangenheit verlassen hatten, um für ihre Kinder der Zukunft mehr abzutrotzen, als es ihren Eltern vergönnt gewesen war. Anzufangen, Leistung zu bringen, ob auf dem Tennisplatz oder sonst vielleicht auch im Alltag, in der Schule, im Ankommen in einer neuen Gesellschaft, das hat sicherlich auch geprägt, aufzuwachsen zwischen zwei Welten. Also die Eltern eben auch mit emotionalen Wunden und mit Geschichten aus einer Welt, die dir vielleicht gar nicht so vertraut war.
Ja, also meine Eltern stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien, heute Serbien, Bosnien, Kroatien, Slowenien. Also sie ist ja dann wirklich in den 90er Jahren auseinandergefallen und sie sind nach Deutschland gekommen, kurz bevor der Krieg ausbrach. Mein Vater war schon in Deutschland, hat mich und meine Mutter dann zu sich geholt. Und ich glaube, was man halt als Kind nicht weiß und auch nicht kapiert, man hat so seine eigenen kleinen Probleme und man versucht, sich zurechtzufinden. Ich konnte, bevor ich in den Kindergarten kam, kein Deutsch. Ich habe mich schon immer anders gefühlt. Dann habe ich eine lange Zeit in der Grundschule versucht, mir das rollende R abzutrainieren. Das habe ich dann auch irgendwann hingekriegt. Meine Schwester zum Beispiel nicht. Sie rollt das R immer noch und wird dann immer ganz sympathisch gefragt, ob sie aus Nürnberg kommt oder aus Franken. Ja. Und ich glaube, jetzt erst kapiere ich, dass ja auch meine Eltern ihre Traumata mitgebracht haben und irgendwie zurande kommen mussten, in der neuen Gesellschaft ankommen mussten, einen Akzent hatten, wenn sie Deutsch sprachen. Meine Mutter hatte studiert, sie hatte große Ziele für sich, kam aber dann nach Deutschland und wurde dann irgendwie in die Rolle der Hausfrau und Mutter gedrängt, konnte keine Sprache.
Konnte eigene Träume nicht mehr leben.
Konnte ihre eigenen Träume nicht mehr leben. Und als Kind ist man so selbstbezogen und dreht sich nur um sich selbst, dass man das alles nicht begreift und irgendwie den Eltern Vorwürfe macht, dass sie nicht Deutscher sind und uns nicht mehr in die Mitte der Gesellschaft bringen.
Dabei wart ihr schon im Reihenhaus mit Garten.
Genau, und dabei hatten wir schon so viel erreicht von dem Nichts, aus dem wir kamen. Und das tut mir leid als Kind, dass ich das nicht mehr begriffen habe.
Was für Spuren bleiben in der nächsten Generation, in deiner,
in meiner
bei dir und bei deiner Schwester?
Also bei mir und meiner Schwester. Und ich habe 8 Cousinen, alles Mädels.
Oh mein Gott.
Also wir hatten Spaß auf jeden Fall. Ja. Da merke ich halt, dass dieser Clash der Kulturen ganz oft zum Vorschein kommt. Also ein ganz simples Beispiel, als meine älteste Cousine geheiratet hat, wollte sie eine Hochzeit feiern, aber nicht wie in, ich sage jetzt immer, ehemaliges Jugoslawien, auf dem Balkan üblich, alle, die man irgendwann jemals im Leben gesehen hat, das
der
Dorf,
Typ von der Tankstelle,
genau,
der
und deren Mutter zur Hochzeit einzuladen. Das wollte sie halt nicht. Sie wollte Leute bei ihrer Hochzeit haben, die sie kannte, die sie mochte und die ihre Freunde waren. Und die Freunde ihres Mannes natürlich. Und da gab es Riesenstreit mit Familie, mit der älteren Generation, die das nicht begreifen konnten. Das ist so ein ganz simples Beispiel und es kommt natürlich immer wieder auf.
Sagt Andrea Petkovic, Tennisspielerin, aufgewachsen bei uns in Hessen in Darmstadt. Heute zu Gast im hr3 Sonntagstalk. Hier ist der hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer und Andrea Petkovic. Ich habe in Amerika mal an der Highschool Tennis gespielt und bin im kleinsten deutschen Tennisverband ein bisschen groß geworden, im Bremer Tennisverband. Natürlich überhaupt gar kein Vergleich zum Tennisverband von Rheinland-Pfalz oder von Hessen. Andrea Petkovic ist eine Weltklasse-Spielerin geworden. Eine Frau, die ja auch ein bisschen eine Globetrotterin ist, ne? Weil man kann ja nicht nur sagen, ich bleibe zu Hause und will aber eine Weltkarriere machen. Eine Einzelkämpferin, eine Buchfreundin, würde ich sagen, ja, die man gerne liest. Und wie du selber sagst, ich stamme aus einer Migrantenfamilie und wohnte aber schon in einem Reihenhaus mit Garten. Das erwähnst du auch in deinem ersten Buch. Warum ist das eigentlich wichtig, dieses Reihenhaus mit Garten? Das zeigt ja nochmal einen Unterschied an, vielleicht zu anderen, die gerade auch neu ankommen in diesem Land.
Das steht sehr symbolisch dafür, wie schnell meine Eltern sich eigentlich angepasst haben. Und was ich als Kind, weil ich irgendwie dann doch immer ein bisschen Außenseiterin war, was ich nicht kapiert habe, dass es eigentlich schnell ging, dass wir sehr weit waren. Und natürlich ganz am Anfang, weiß ich noch, haben wir in einer mini kleinen Wohnung gewohnt und nur ein Zimmer. Meine Schwester und ich haben irgendwie in einem Bett geschlafen und so weiter und so fort. Aber es ging dann sehr schnell. Und was uns das ermöglicht hat, war Tennis. Das war der Sport. Mein Vater war Tennistrainer. Er hat damit sein Geld verdient. Er hat damit auch gutes Geld verdient, sodass wir dann irgendwann ins Reihenhaus mit kleinem Garten ziehen konnten. Und ich glaube, dass das einfach symbolisch dafür steht, wie schnell meine Eltern es geschafft haben, in Deutschland anzukommen.
Hilft der Sport beim Ankommen in einer Gesellschaft? Also viele, viele Sportvereine in unserem Land haben ja diese integrative Aufgabe über Kulturen, Religionen, Hautfarben hinweg. Ist Sport ein wichtiger Schlüssel?
Ich denke auf jeden Fall. Und ich glaube, warum das so ist, ist, dass aus meiner Erfahrung als Kind einer Migrantenfamilie ist es so, dass Migrantenfamilien nicht so auffallen wollen. Die wissen, wir sind hier fremd, die wissen nicht, wie fühlen sich die anderen Menschen, dass wir hier sind. Die würden am liebsten nicht auffallen. Und oft geht es dann in zwei Richtungen. Entweder sie werden total deutsch, super deutsch, sage ich mal.
Einfach und negieren ihre eigene
Kultur. Wurzeln. Genau. Oder was dann das andere Extrem ist, sie kapseln sich total ab und es ist so, als wären sie nie von zu Hause weggegangen. Mhm. Und was Sport macht, er zwingt dich aus deiner Haut herauszutreten. Du musst mit den Leuten da sprechen. Du musst nicht, aber es ist besser.
Und dummerweise warst du ja jetzt so gut im Tennis, dass du es immer oder häufig bis ins Endspiel geschafft hast. Und da ist ja wenig mit Verstecken auf dem Center Court.
Genau, also du wirst einfach gezwungen, aus deiner Haut herauszutreten. Du wirst gezwungen zu interagieren mit den Leuten, die in diesem Land aufgewachsen sind. Und es ist gut, am Ende ist es gut, es ist anstrengend, aber am Ende ist es gut, weil du dann auch deine Kultur, wo du herkommst, akzeptieren kannst und gleichzeitig in die neue Kultur, in die du hereinkommst, dich wohlfühlst und es auch genauso integrierst und dann hast du so einen Mischmasch.
Im besten Falle, ja, mit beiden Flügeln wachsen. Mit einem fliegt man ja auch immer so ein bisschen schief. Aber was meinst du, da würde ich gerne nochmal nachfragen, mit diesem Nicht-Auffallen, würdest du das eher für eure Familie sagen oder beobachtest du das bei vielen, die eben auch eine andere Herkunftsfamilie haben, als die, die jetzt deutsch ist in der achten Generation?
Also bei meiner, ich kann natürlich immer nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, aber dadurch, dass ich so viele Onkel und Tanten und Cousinen habe, die auch dann durch den Krieg alle nach Deutschland kamen, hatte ich schon das Gefühl, dass die sehr darauf bedacht waren, nicht aufzufallen, nichts falsch zu machen. Die Kinder mussten immer gut in der Schule sein und halt dieses krasse Bewusstsein dafür, dass alles irgendwie gesellschaftskonform und okay sein musste, damit keiner irgendwie sagen konnte, ja guck, die kommen von dort her. So glaube ich, ja guck mal, die kommen von dort her und jetzt benehmen sie sich wie eine offene Hose.
Aber das beinhaltet ja auch eine permanente Selbstkontrolle. Das beinhaltet ja auch immer mehr zu geben als die anderen. Und so what? Jeder fällt doch irgendwie mal auf, positiv oder negativ. Und warum auch nicht jemand, der aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt? Was lauert in diesem Auffallen? Es nicht anzukommen oder es nicht zu können oder was ist das, was dahinter steckt?
Ja, das ist eine gute, ich glaube schon, das, was du sagst, dieses damit konfrontiert zu werden, dass man vielleicht nicht angekommen ist. Also dieses, glaube ich, mit seinen eigenen Gefühlen zu Rande zu kommen und konfrontiert zu werden, dass diese Außenwelt, die dir eine Reaktion gibt, dir gleichzeitig auch den Spiegel vorhält, wie weit bin ich eigentlich hier? Wie weit gehöre ich dazu oder bin ich immer noch, sollte ich eigentlich zurückgehen? Genauso wie meine Eltern immer gesagt haben, ja, irgendwann gehen wir nach Hause. Irgendwann gehen wir zurück nach Hause. Ja. Irgendwann gehen wir zurück nach Hause. Und dann habe ich irgendwann gemeinsam mal, wann ist denn irgendwann? Wir sind jetzt schon seit 35 Jahren hier. Ihr habt euch ein Haus gekauft. Also wann wollt ihr denn zurück? Und das ist so ein Automatismus.
Und das Zuhause hat sich ja auch verändert. Also von daher ist wahrscheinlich, wie du am Anfang sagst, der beste Schlüssel einfach zu sagen, okay, wir sind jetzt hier, mach das Beste raus, komm an und lebe ohne diese innere angezogene Handbremse dann ja die ganze Zeit.
Ne? Naja, und dieses Jahr habe ich das erste Mal meine Mutter gehört, die so irgendwie im Nebensatz gesagt hat, ja, wir sind ja auch hier zu Hause, ich weiß jetzt gar nicht, warum wir jetzt eigentlich... Und dann dachte ich so, oh, es hat 30 Jahre gedauert, aber herzlich willkommen.
Dann sage ich das zu dir auch nochmal, Andrea. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Ja, deine Eltern, hast du gerade erzählt, haben 35 Jahre gebraucht, um sich in Darmstadt zu Hause zu fühlen. Aber wie ein Tennis-Weltstar wie du und wo der vor allen Dingen zu Hause ist, das klären wir um kurz nach 11 hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Wenn ihr den hr3 Sonntagstalk einschaltet, wisst ihr natürlich auch, es gibt immer einen Gast. Und das ist heute im hr3 Sonntagstalk Andrea Petkovic, Tennisspielerin. Und sie ist mit ihren Eltern aus dem damaligen Jugoslawien geflohen, weil der Krieg dort ja war. Und wir haben gerade, liebe Andrea, darüber gesprochen, über das Aufwachsen zwischen zwei Kulturen und der Frage, wo ist man denn als Weltklasse-Spielerin eigentlich zu Hause? Klar, in deinem Pass steht Darmstadt, aber du bist ja in den letzten Jahren eigentlich nur ununterbrochen unterwegs gewesen. Was hat dich denn das Reisen gelehrt?
Also ich habe ein sehr schönes Zitat, das habe ich mir irgendwann in meinem Notizbuch aufgeschrieben von Ray Charles. Und es gibt einen Song, der heißt Home is where I lay my hat. Und das heißt übersetzt, zu Hause ist, wo ich meinen Hut hinlege. Und irgendwann habe ich mir das angewöhnt, das auch so ein bisschen zu sehen. Das wurde aber dann erst, als ich erwachsen wurde, wirklich Teil meines Seins, dass ich überall irgendwelche Sachen hatte, meine Bars, meine Cafés, meine Restaurants, die ich als Zuhause empfand. Aber natürlich war es sehr, sehr anstrengend, immer von zu Hause weg zu sein und immer zu reisen, immer in Hotels zu wohnen, immer in Flugzeugen rumzusitzen. Was mich am meisten nervt, das ist eine persönliche Sache, wenn ich ankomme und packe alle meine Sachen aus, weil ich denke, jetzt bin ich hier, jetzt will ich, das habe ich mir irgendwann angewöhnt, ich muss meinen Koffer auspacken, nicht alles im Koffer lassen, damit ich mich hier angekommen fühle. Und dann verliere ich 2 Tage später und muss alles wieder einpacken. Und war genau 2,5 Tage in diesem Hotelzimmer und es geht schon wieder weiter. Und dann denke ich mir immer, Andrea, was soll das?
Wie pflegt man Freundschaften im Unterwegssein? Also du planst ja für ein Turnier und wahrscheinlich kommst du ja in die Vorrunde, musst du wahrscheinlich nicht mehr, sondern kommst dann ja schon ins Hauptfeld. Bist vielleicht 1-2 Tage vor deinem Start dann da, um dich zu akklimatisieren und dann weißt du auch gar nicht, wie lange buche ich jetzt das Hotelzimmer, wie lange bleibe ich, wie geht das?
Also ich habe es mir jetzt immer angewöhnt, das Hotelzimmer bis zum Schluss zu buchen und dann irgendwie an der Rezeption, ja, das ist das eine, und dann aber an der Rezeption, wenn es dann früher nach Hause geht, so, oh, ich wusste nicht, ich habe verloren, so einen auf Mitleid zu machen, und bis jetzt hat es immer funktioniert, die haben mich immer, ich musste vielleicht manchmal noch eine Nacht zahlen. Was halt echt verzwickt ist, es gibt Freundschaften auf der Tour, ganz klar, ich habe Freundinnen, die auch enge Freundinnen von mir sind, auch wenn wir Konkurrentinnen sind.
Best Buddy?
Schon Angie Kerber, würde ich sagen. Also wir sind einfach zusammen aufgewachsen. Dann die Serben, Jelena Jankovic, Ana Ivanovic, spielen beide leider nicht mehr. Deswegen Angie momentan auf jeden Fall ohne Konkurrenz die Nummer eins. Und was halt das Problem ist, wir haben unterschiedliche Zeitpläne einfach. Mhm. Ich habe zum Beispiel, ich weiß noch genau, Australian Open hat die Angie immer Geburtstag. Und ich habe zu ihr gesagt, an deinem Geburtstag will ich dich gerne zum Essen ausführen. Sie hat jeden Tag morgens um 11 gespielt und ich habe jeden Tag abends um 7 gespielt. Und dann war ich natürlich am nächsten Tag morgens platt, weil ich spät war, und sie war morgens super früh wach und wir kamen nicht zusammen.
Und Mittagessen? Jetzt mal so ein Hausfrauenvorschlag von mir.
Ja, dann halt auf der Anlage konnte man, weil dann, wir müssen ja zum Training, das heißt mittags ist dann meistens Training, dann haben wir uns auf der Anlage gesehen, aber das ist ja nicht das Gleiche, weil da hast du 300 Spieler um dich herum, du hast keine Ruhe, ständig kommt jemand, will irgendwie mit dir kurz schwätzen, und es hat einfach 3 Wochen lang nicht geklappt, und dann habe ich so gedacht, okay, manchmal sind es wirklich äußere Umstände, aber man muss einfach wirklich immer wieder diese Leistung erbringen,
auch
und das zu erzwingen.
Ja, auch da bei Freundschaft nicht. Letztendlich. Und muss diese Leistung oder diese Arbeit, Freundschaftsarbeit. Man kennt es ja von der Beziehungsarbeit, aber musst du da proaktiv sein, weil du unterwegs bist?
Ja, ich muss immer diejenige sein. Und was ich was anstrengend ist und was am Anfang für mich ganz schlimm war, ich bin immer davon ausgegangen, nicht bewusst davon ausgegangen, aber unbewusst davon ausgegangen, wenn ich wegfahre und zurückkomme, geht das Leben genau da weiter, wo ich aufgehört habe. Aber meinen Freunden ist das natürlich völlig egal, dass ich 4 Wochen weg bin. Die haben ihr Leben einfach weitergelebt. Und ich kam zurück und habe dann so Sachen gefragt, hey, wie war das eigentlich da, als du dich mit, weiß ich nicht, sagen wir mal John getroffen hast? So, hey, John, das war vor 3 Monaten, keine Ahnung, so ungefähr.
Kenn ich gar nicht mehr.
Genau, und das war halt wirklich auch dieses, das Leben geht weiter in der Zeit, wo ich weg bin, auch wenn es für mich vielleicht anhält.
Wie geht das, diese Diskrepanz? Du hast es gerade gesagt, zum Beispiel Angelique Kerber, Konkurrentinnen und Freundinnen sein. Wie trennt man das? Das ist ja für Leute auch in Hessen am Arbeitsplatz. Ja, du kannst befreundet sein und gleichzeitig bist du Kollegen, die dann in einem Meeting eine unterschiedliche Ansicht haben. Wie funktioniert das?
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man trennt zwischen professioneller und privater Beziehung. Und das ist ganz schwer. Und ich glaube, das kann man auch erst, wenn man älter ist. Am Anfang war es immer schwierig. Und wenn wir gegeneinander gespielt haben, saßen wir immer so da und haben irgendwie an die Wand gestarrt. Es war totale seltsame Stimmung.
Und furchtbar.
Und irgendwann haben wir kapiert, kapiert, ah nee, das geht ja beides. Du kannst vorher High Five auf den Platz gehen, um dein Leben kämpfen und die andere vernichten wollen, auch wenn es jetzt böse sich anhört, natürlich metaphorisch nur vernichten wollen und dann dich am Netz umarmen und abends zusammen essen gehen und es funktioniert.
Aber du kannst ja vorher mit deiner besten Freundin niemals über deine Ängste vielleicht sprechen, ja. Aber vielleicht darf man Ängste auch gar nicht formulieren vor einem Spiel, aber deine Ziele, genauso klar könntest du das ja nie offen sagen.
Ziele vielleicht schon, weil ich glaube, das ist etwas, was Journalisten, das finde ich immer ganz lustig, weil jetzt, da ich selbst Sportmoderatorin bin, fragen sie mich immer, welche Frage würdest du einem Sportler nie stellen? Nämlich sagen, ich würde einem Sportler nie die Frage nach Zielen stellen. Mhm. Weil wenn du jemals Sportler warst, weißt du, dass unabhängig von deinem Können und deinem Vermögen willst du immer der Beste sein. Deswegen bist du Sportler. Das würde ich einen Sportler nie fragen, weil ich weiß es schon. Und ich glaube, Ziele gingen noch. Die Angie weiß, dass ich das Turnier gewinnen will. Ich weiß, dass sie das Turnier gewinnen will. Aber mit Ängsten, das stimmt schon. Mhm. Oder wenn du vielleicht irgendwie privat gerade Probleme hast, das geht dir nicht so gut. Da musst du natürlich, und du weißt, dritte, vierte Runde könnten wir vielleicht gegeneinander spielen. Dann erzählst du es ihr vielleicht erst nach dem Turnier und sagst, hey Angie, übrigens, sorry, dass ich komisch war, aber hier, hey, das und das war.
Ich hatte Liebeskummer oder sonst irgendwas.
Und dann, aber muss man im Nachhinein, muss man schon ehrlich sein oder wenn man die Freundschaft erhalten will, dann hilft es, wenn man dann im Nachhinein
ehrlich ist. Aber auch das
ist
Arbeit und auch das erfordert Disziplin, wenn ich dich da richtig verstehe.
Ja, also es erfordert zumindest einen bewussten Zugang. Ne? Es macht es nicht einfach von selbst, sondern man muss sich selbst dazu entschließen, ich gehe jetzt und rufe sie an oder von mir aus schicke eine Nachricht und erkläre es kurz.
Mhm. Wir sind hier heute an diesem Sonntagmorgen jetzt auf Sendung beim hr3 Sonntagstalk. Vielleicht hören uns ja viele Eltern zu oder auch Jugendliche und Kinder, die auch davon träumen, ein Leistungssportler oder eine Leistungssportlerin zu werden. Und auf diesem Weg gibt es vielleicht auch so ein paar Abzweigungen, die richtig oder die falsche. Darüber würde ich gleich ganz gerne mit dir reden. Andrea Petkovic ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Sie gehört zu den besten deutschen Tennisspielerinnen der Welt und ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Herzlich willkommen, Andrea Petkovic. Schön, dass du da bist. Man muss ja mal Angst haben bei so einem Leistungssportler. Setz dich kurz hin und muss dann schon wieder losrennen. Wir sprechen über dein erstes Buch, aber wir sprechen auch über die Faszination von Sport und das, was eben Sport an einer emotionalen Achterbahnfahrt auch mit einem Leistungssportler macht. Das hast du alles zwischen zwei Buchdeckeln, bestimmt auch als E-Book und bald als Hörbuch verfasst. Wenn du auf Tennis nochmal guckst, was würdest du sagen? Wir haben schon gesagt, es ist Disziplin, es ist Ehrgeiz, es ist ein Einzelsport. All das, was auch andere Sportarten natürlich ausmacht. Hat dich Tennis was über das Leben gelehrt?
Ja, definitiv. Und zwar, Bärbel, du hast ja auch Tennis gespielt. Mhm. Und ich glaube, du kannst das ganz gut nachvollziehen, was ich jetzt sagen will. Sobald man den Tennisplatz betrifft, ist es so ein bisschen wie eine griechische Tragödie. Mein ganzes Leben auf dieses Viereck von Tennisplatz gepresst. Und man hat Glück, man hat Pech, man hat auf einmal unglaublichen Lauf, dann hat man auf einmal, läuft alles gegen ein. Und die Kunst der Sache ist, mit allen diesen Facetten umgehen zu können. Und das ist, glaube ich, auch im
nicht
Leben.
Nicht die Nerven zu verlieren, genau. Nicht den Platz zu, einfach auch da zu bleiben, es auszuhalten.
Genau, einfach präsent zu sein, das zu akzeptieren. Und ich glaube, Churchill hat gesagt, wenn du durch die Hölle gehst, geh einfach weiter. Und ich glaube, das ist eigentlich, das beschreibt ganz gut den Tennisplatz oder ein Tennismatch. Wenn du durch die Hölle gehst, geh einfach weiter. Und beim im Leben.
Aber
ist
erklär
es ja
das
auch so.
Einem Achtjährigen, einem Neunjährigen, bei einem U10-Turnier, ja. Wo man weinend da steht. Du bist ja immer die nächste Runde weitergegangen, aber andere und auch ich musste teilweise mit heulenden Kindern auf dem Rücksitz dann zurückfahren. Und es ist schwer, dann Trost zu spenden, weil du kannst dich ja eigentlich nur selbst belasten. Du hast kein, okay, du kannst die Sonne, den Gegenwind und den schlechten Platz natürlich auch nennen, aber du kannst es weder auf den Torwart noch auf die Mannschaftskameraden abwälzen. Was ist das in diesem Sport?
Also ich glaube, ich habe in dem Buch habe ich so einen Satz, wo ich sage, Tennisspieler sind die paradoxesten Wesen, die es gibt. Und zwar sind es gleichzeitig die Menschen, die an gnadenloser Selbstüberschätzung leiden, weil das musst du haben als Tennisspieler, wenn du dich einfach alleine auf diesen Platz stellst und ständig das Gefühl hast, du kämpfst um Leben und Tod. Das ist dann natürlich nicht so, aber auf dem Platz hast
natürlich,
du einfach dieses Gefühl.
Natürlich, in der
Gefühl.
Zeit ist es so.
Genau, auf dem Platz hast du einfach dieses Gefühl. Und gleichzeitig sind es diejenigen Sportler, die die meisten Selbstzweifel haben. Und genau, was du eben gesagt hast, weil wenn wir verlieren, haben wir im letzten und endlichsten Sinne verloren. Wir sind schuld. Natürlich kannst du sagen, der Schiedsrichter und hier. Aber am Ende weißt du, wenn du ganz, ganz, ganz ehrlich zu dir selbst bist, weißt du, dass du es verkackt hast. Ich weiß nicht, ob man das im Hessischen Rundfunk sagen darf.
Nur hier darfst du das sagen.
Aber du weißt es, wenn du ehrlich zu dir bist und ganz tief reinguckst in dich, dann weißt du, diesen einen Punkt, den hättest du nicht so spielen sollen, sondern anders, und dann wäre es anders gelaufen. Und diese gnadenlose Verantwortlichkeit für dich selbst und für dein Leben, das finde ich auch irgendwie eine tolle Repräsentation für das Leben allgemein.
Bester Tipp gegen Selbstzweifel, weil manchmal sieht man es ja an der Körpersprache. Ja, wahrscheinlich dein Coach, dein Physio und auch deine Eltern wissen genau, ah ja, wenn sie jetzt so geht und das Kinn hängt so im 90-Grad-Winkel da irgendwie runter, dann wissen wir schon, läuft nicht gut. Also mittlerweile bist du da ja ganz cool, aber.
Genau, mittlerweile bin ich ganz cool, aber früher war ich absolut gar nicht cool. Und das Beste, ich fand immer im Match selbst, half es mir früher, à la John McEnroe ein bisschen, diese Selbstzweifel, das ist ja ein Fehlen von Energie. Mhm. Und Wut hat mir mehr geholfen, weil es wenigstens eine Art von Energie war. Auch wenn es manchmal selbstzerstörerisch war, aber es hat einen so aufgeweckt manchmal.
Und sprichst du
dann
mit dir?
Ja, ich beschimpfe
mich. Was ist dein Powersatz?
Du dummes Sau.
Das sagst du.
Nee, ich sag meistens, Mann, jetzt reiß dich mal zusammen. Aha. Reiß dich mal zusammen. Das ist das, weil reiß dich zusammen.
Steht für dich für.
Genau, das steht für mich für etwas, was ich in meiner Hand habe. Das kann ich kontrollieren. Ich kann mich
aber
zusammenreißen.
Aber da sind ja überall so Mikrofone, ne? Man hört ja genau den Schlag des Balles. Man hört ja auch manchmal die Balljungen und Ballmädchen was rufen. Beim Fußball jetzt in der Corona-Zeit haben wir genau gehört,
das
was sie sagen.
Das fand ich so toll.
Musst du dich dann da auch noch kontrollieren, wenn du dich selbst bestimmst, was du für Worte sagst und welche nicht?
Ja, ich habe ja einmal das war ganz am Anfang auch noch, da war ich so traurig. Bei den US Open, das war mein erstes gutes Turnier bei einem Grand Slam. Ich habe, glaube ich, dritte oder vierte Runde sogar gespielt auf einem großen Platz und habe einen blöden Fehler gemacht und habe ganz laut Scheiße gerufen und habe dann $4,000 Strafe zahlen müssen.
Für sieben Buchstaben $4,000.
Und dann, und ich genau, das war das erste Mal, dass ich echt viel Geld verdient habe fürs Tennis und das erste Mal, dass ich, glaube ich, auch Geld verdient habe, dass ich positiv aus der Rechnung rauskam, weil ganz oft die Reisekosten, die Trainerkosten, die fressen ja alles auf am Anfang von der Karriere. Und das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann mit Tennis Geld verdienen. Ich muss natürlich gut sein, aber das geht. Und dann ging einfach nur so ein Strich minus 4.000.
Oh Gott, 4.000 Euro. Mann. Das tut weh. Stichwort Kosten. Also Tennis ist wahrscheinlich teurer als Schach oder Schwimmen. Du brauchst Bespannung für die Schläger. Du brauchst mal Hallenschuhe, mal Sommerschuhe. Du brauchst Tennisbälle. Du brauchst eine Mitgliedschaft im Club. Du brauchst Trainerstunden. Und keiner, wirklich keiner der Eltern, die all diese Kohle ausgeben, weiß ja, ob man das mal wieder reinholen kann. Denn die Chance, dass ein Kind Profi wird, ist, glaube ich, nano, mikro, minimal. Also wir sprechen gleich drüber, liebe Andrea Petkovic, was dich bewogen hat, dran zu bleiben an diesem Sport, noch lange bevor klar war, dass du eine Weltklasse-Tennisspielerin bist. Unser Gast im HR3 Sonntagstalk bist du auch. Deine Eltern fahren dich rum, in was für Hotels man auch immer übernachtet hat am Anfang einer Karriere oder im Wohnwagen oder im Auto oder
Kakerlaken, sage ich dir, viele.
Viele, viele Kakerlaken. Und dann weißt du ja noch nicht mal, machen die Bänder die Gelenke mit. Wie geht das, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren bei all der Unsicherheit, die auch darin steht, werde ich damit mal Geld verdienen? Das heißt ja auch alles auf eine Karte setzen.
Ja, also ich glaube, das hilft nur mit gnadenloser Selbstüberschätzung.
Und auch ein bisschen wahnsinnigen Eltern.
Wahnsinnigen Eltern oder Eltern, die dich zumindest machen lassen oder also bis zu einer gewissen Grenze natürlich auch unterhalten, das Ganze. Und auch, muss man ganz einfach sagen, eine Blindheit für jeglichen negativen Ausgang. Also Pessimismus ist im Leistungssport wirklich fehl am Platz.
Der war bei meinem Vater dann sehr, sehr präsent. Von daher hat er irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's.
Ja, das darfst du halt nicht haben.
Hat das einen Preis fürs Familienleben, wenn eines der Kinder auf so einem Niveau dann Leistungssport macht? Weil aller Fokus ist ja dann auf dieses Kind mit dem Talent.
Ja, ich habe eine jüngere Schwester und sie hat mir letztens irgendwann gesagt, du, ganz ehrlich, war eigentlich froh, wenn die Eltern mal nicht da waren, weil die haben dann natürlich versucht, das zu kompensieren, dass sie so oft mit mir unterwegs waren oder mich gefahren haben zu Trainings und so weiter. Und wenn sie dann zu Hause waren, haben sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf meine Schwester geschmissen. Und sie hat dann irgendwann zu mir gesagt, ey, ich war so froh, wenn die mit dir mit auf Turniere waren, dass ich einfach mal meine Ruhe hatte.
Diese ganzen dauerhaften Umarmungen. Ja. Aber es ist schon richtig. Also man kann selber, weil du hast gerade noch mal so gesagt, ja, ich wollte das. Und und du hast ja auch gesagt, da blieb eigentlich wenig Zeit, morgen Schule, nachmittags Training, okay, dazwischen noch irgendwo Hausaufgaben, aber wenn Eltern Leistungssport nicht unterstützen, und das heißt ja auch, dass die sich intensiv vielleicht mit dem Trainer auseinandersetzen, dass die fahren, dass die Brote schmieren und dass die trösten, geht's eigentlich nicht.
Nee, das geht nicht. Also man muss auf jeden Fall zumindest Eltern haben, die nicht anti sind. Du kannst Eltern haben, die dem Ganzen vielleicht ein bisschen egal gegenüberstehen, auf eine Art und Weise, aber trotzdem das Mindeste tun. Aber ohne das geht es nicht. Weil ich habe ein Kapitel in meinem Buch, wo es um eine Freundin von mir geht, die es nicht geschafft hat, die auch Tennisprofi werden wollte und die es nicht geschafft hat. Und bei ihr war es nämlich so, dass ihre Eltern einfach nicht die Mittel hatten, sie zu unterstützen. Und bei ihr war es tatsächlich so, wenn sie in der ersten Runde verloren hat, hatte sie kein Geld, um nach Hause zu fahren. Und im allerletzten Zweifel, ich hatte auch kein Geld, um Trainer zu zahlen, um Physios zu zahlen. Das war dann erst später, als ich besser wurde. Aber wenn es schief lief, konnte ich meine Eltern anrufen und die haben es irgendwie möglich gemacht und mich nach Hause geholt. Das heißt, ich hatte diese letzte Konsequenz, dass ich mein eigenes Leben zerstöre, nicht vor Augen, auch wenn es vielleicht im schlimmsten Sinne hätte so ausgehen können. Und meine Freundin damals, Danica, über die ich dann auch schreibe in einem der Kapitel, die hatte diese letzte Konsequenz. Und dann überleg dir mal, du stehst auf dem Tennisplatz und du spielst ein Match und du weißt, wenn ich verliere, bin ich in Sofia in Bulgarien und ich komme nicht nach Hause. Und ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich muss entweder per Anhalter mit 16 Jahren durch Europa fahren, durch Süd-Osteuropa fahren.
Nein, das machst du lieber
genau,
nicht.
Genau, oder ich muss halt warten und zum nächsten Turnier kommen mit irgendjemandem von meinen Kollegen und hoffen, dass ich da so viel besser spiele, dass ich genug Geld habe, um mir die Busfahrkarte zurückzuzahlen.
Und bist du jetzt besser in Mathe als in der Schule, weil du musst dann ja schon sehr viel rechnen, Andrea.
Also ich bin auch echt froh, weil ich habe ganz oft diffus, ich hatte ja dann auch viele Sportlerfreunde und habe dann so gesehen, wie es bei Teamsportlern abläuft. Und ich war so oft so neidisch auf die, weil bei denen wird ja alles übernommen und dann gibt es Teammanager, die die Anfahrten organisieren und die Hotels reservieren und alles wird gezahlt. Und ich war immer so neidisch, dass wir Tennis spielen müssen, alles selbst organisieren, alles selbst bezahlen. Und jetzt im Nachhinein bin ich echt froh, weil ich habe so ein wirklich ein ganz gutes Bewusstsein für wie Buchhaltung funktioniert.
Ja, und auch wie das wahre Leben geht. Ich glaube, manche fallen dann aus diesem dicken, gepolsterten Kissen dann raus aufs wahre Leben und es kann ja schnell vorbei sein. Eine Verletzung, jemand, der dir falsch in die Beine tritt bei einem Mannschaftssport und schon musst du gucken, wie buche ich mir allein im Flug.
Ja, genau, das ist echt so. Also jetzt im Nachhinein als erwachsener Mensch bin ich froh, dass ich diesen Crashkurs in Buchhaltung hatte.
Okay, wir reden gleich weiter mit unserem Gast heute, dem Tennisstar Andrea Petkovic. Wenn man über hunderte Male im Leben das Duell gewonnen hat, wie sich das anfühlt, das weiß mein Gast heute, Andrea Petkovic. Genauso wie es ist, wenn man zigmal verloren hat. Auf die Frage, welche Waffe wählen Sie, würdest du wahrscheinlich immer antworten, Schläger. Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, so geht's zu auf dem Tennisplatz. Und du hast gesagt, es ist wie eine Lupe bei einer griechischen Tragödie. Und in dem Moment will man den Gegner vernichten, klingt hart, aber hinterher kann man sich auch wieder in den Armen liegen und befreundet sein. Tennis ist ein Sport, der mittlerweile natürlich weltweit gespielt wird. Es gibt große Turniere zu ganz bestimmten festen Daten, sind die in eurem Profikalender notiert. Und wenn man auf dieses Jahr jetzt zurückguckt, auf den Frühling und auf den Sommer, war es ja durch Corona, alle Turniere sind ausgefallen. Es gab Homeoffice für uns und für euch Homesportler wahrscheinlich, Homesport. Du hast das ja auf Instagram auch gezeigt. Was heißt das für den großen Grand Slam Circus? Dieser Stopp.
Also ich bin wirklich gespannt, wie Tennis im nächsten Jahr sich wieder erholen wird. Also ich habe mich zu Hause beschäftigt, ich war kreativ, ich habe mir Homeworkouts ausgedacht mit eigenem Körpergewicht, man konnte ja nirgends hin. Ich glaube, dass vieles zurück zu regional gehen wird. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig für eine Sportart wie Tennis, die einfach eine globale Sportart ist und die auch global angelegt ist. Aber es gab in der Zeit viele Einladungsturniere, wo Spieler aus Europa sich in europäischen Städten gefunden haben. Und deswegen, glaube ich, wird es irgendwie zurück zu Einladungsturnieren und regionalen Turnieren gehen.
Musstest du besonders vorsichtig sein? Hast du Stay at Home auch wirklich ernst genommen?
Ich war sehr vorsichtig, aber ich glaube, ich bin generell, auch durch viele Reisen wird man, glaube ich, eh empfindlich auf so Bazillen. Und ich habe eh immer Desinfektionsmittel dabei, wenn man dann in vielen Flugzeugen sitzt.
Möchtest du über deinen Waschzwang gehen?
Nicht hier, aber das können wir nachher machen. Aber deswegen war ich, und ich war da auch echt, da muss ich sagen, ich war da okay. Ich glaube, bis heute ganz fest, dass wir mega Glück hatten, dass wir gutes Wetter hatten. Stell dir mal vor, es hätte geregnet.
Und wir durften noch raus. Genau. Denk an Franzosen, an Spanier, Italiener, die wirklich ja auch nicht raus durften.
Also
ja?
Das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
Aber wenn man jetzt nur dieses eine Jahr hat, wenn man nochmal an Olympia denkt, wenn du als Leistungssportler dich auf ein großes Turnier vorbereitest, ist dein Sommer oder es soll dein Sommer werden und dann kommt eine Pandemie, das stelle ich mir auch schwer vor, sich dann wieder neu zu motivieren. Du hast ja eigentlich gedacht, okay, ich sage jetzt mal Tschüss zum ganz großen Zirkus und jetzt bist du noch dabei.
Ja, für mich hat sich alles verschoben. Also es ist wirklich so, dass ich wollte dieses Jahr 2020, sollte mein letztes Jahr im Tennis-Circuit werden, dann wollte ich zurücktreten. Aber das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander geworfen worden und jetzt bin ich noch offiziell dabei. Ich muss natürlich auf meinen Körper hören. Aber ich glaube, genau das, was du gesagt hast, für ältere Sportler ist das natürlich echt ein herber Rückschlag, weil ich glaube, 32 ist kein Alter. Auf keinen Fall. Aber als Sportler ist es ein Alter. Du merkst einfach auf so hohem Niveau, wo so wenige Prozentpunkte einen Riesenunterschied machen, merkst du jeden Tag deines Alters, der dich an Regenerationszeit kostet. Mhm. Das heißt, ich merke, als ich 28 war, bin ich schneller regeneriert als heute mit 32. Und ich passe heute viel mehr darauf auf, was ich esse, wann ich es esse. Und es ist alles perfektioniert in meinem Lifestyle sozusagen, um die bestmögliche Leistung abrufen zu können. Aber jeder Monat, der das Alter drauf geht, der TikTok, kostet nicht Substanz.
Ich höre die Uschi. Okay, wir sind fast am Ende. Nicht. Und ich mache noch einen kurzen Fragenhagel. Also kurze Frage, kurze Antwort. Schönstes Tennisturnier der Welt für dich?
French Open in Paris.
Warum? Weil du die Stadt magst oder weil die Atmosphäre da eine besondere ist?
Ich mag Paris und ich mag es halt. Ich weiß, das französische Publikum ist sehr kritisch, aber ich mag, dass die Franzosen sich total mit Tennis auskennen. Da hat es eine riesengroße Tennistradition.
Wie merkst du, ob sich das Publikum mit Tennis auskennt?
Man merkt es an den Reaktionen. Also man merkt, welche Ballwechsel sie beklatschen, wo sie eher ruhiger sind, wann sie ins Match reinkommen. Man merkt total, dass da ein riesengroßes Tenniswissen herrscht. Und Paris ist natürlich im Mai immer wunderschön.
Mhm. Größter Fehler, den ich als Tenniszuschauerin machen kann?
Oh, wenn jemand gerade beim Aufschlagen ist, das Handy nicht ausgemacht zu haben und dann klingelt dein
das
Handy.
Hörst du?
Ja, das
ja.
Ist so.
Oh nein!
Mir hat ein Kollege, oh Gott, ich darf gar nicht den Namen sagen, sonst kriege ich direkt Anrufe. Mir hat ein Kollege erzählt, dass er bei den Olympischen Spielen als Nicolas Kiefer und Rainer Schüttler Matchbälle im Finale für Gold gegen die Chilenen hatten, glaube ich, hat sein Handy beim Matchball geklingelt und die Jungs haben am Ende verloren. Er meint, er schämt sich bis heute dafür.
Wir sagen nicht, wer es war. Guckst du Tennis im Fernsehen?
Total.
Wenn du selber rausgeflogen bist, guckst du dir das Turnier zu Ende im Fernsehen an?
Wenn ich selbst rausgeflogen bin, dann tut es ganz schön weh, aber solange ich noch drin bin, gucke ich fast jedes Match. Ich bin ein Riesenfan.
Boris Becker ist für mich?
Boris Becker ist für mich eine wahnsinnig inspirierende Persönlichkeit, wenn man mit ihm über Tennis spricht. Also es ist echt Wahnsinn, wenn er über Tennis spricht, was für eine andere Art Charisma er bekommt und was ich sehr gerne mag.
Sollte man mit Boris Becker nur über Tennis reden?
Vielleicht, das müssen andere entscheiden, aber das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, weil seine ganze Art ändert sich, wenn er über Tennis spricht und was ich wahnsinnig gerne an ihm mag, er ist total offen mit seinem Wissen. Man kann ihn immer ansprechen, immer fragen.
Anzapfen und er gibt es ab.
Er gibt es einfach ab, ohne irgendwie da geheimniskrämerisch zu sein.
Kann er jemand, der aus einer anderen Generation kommt, einem jungen Spieler heute noch was beibringen?
Ja, also ich
ändert sich da nichts im Tennis?
Nee, ich glaube, dass natürlich ändert sich viel drumherum, aber der Druck auf dem Platz, der ändert sich nie. Und es wird sich nie ändern, dass du, sobald du auf den Platz trittst, denkst, es geht um Leben und Tod. Und natürlich kann dir jeder sagen, es ist nur ein Spiel, das interessiert keinen, ist egal. Aber irgendwie bekommt es einfach die größte Wichtigkeit und das wird immer so bleiben.
Schönster Ort in Darmstadt?
Schönster Ort in Darmstadt. Ah, bei mir, glaube ich, in der Nähe, wo ich wohne, die Streuobstwiesen. Das ist sehr schön zum Spazieren da.
Hast du dich jetzt schon überall verabschiedet und bist du wie so eine Band, die dann zurückkommt? Oder gibt es so wie für Fußballer dann auch so ein großes Abschiedsspiel? Was ist das Ritual bei Tennisspielern, wenn die dann tatsächlich eine Karriere beenden? Oder passiert das ganz still und leise?
Ich glaube, es wird bei mir eher still und leise sein. Ich werde vielleicht ein Instagram-Video hochladen, wo ich sage, Leute, gell, bye. Ja, schön war es mit euch. Nee, aber das Gute war, ich hatte es nicht angekündigt dieses Jahr, dass es mein letztes Jahr war. Deswegen hat auch keiner erwartet. Und ich habe immer gesagt, ich muss ein bisschen auf meinen Körper hören und dann gucken wir mal. Und so halte ich das auch jetzt. Ich halte es mir offen. Aber ich glaube, ich werde spüren, wenn der richtige Moment gekommen ist.
Ich danke, Dankeschön. Dass du heute mein Gast des Tages warst. Ich wünsche dir alles Gute und vielen eine Dank. Wunderschöne letzte Saison.
Vielen Dank für alles.
Ich danke dir.
zu Hause in Hessen.